This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Ich lese ja gerade die Paul Valéry-Biografie von Denis Berthollet und da stieß ich vorgestern auf eine Passage, in der es um die Aufnahme Paul Valérys in die Académie Française geht und es ist da wohl Tradition, dass der Neugewählte seinen Vorgänger rühmen muss. Und der Vorgänger war wohl Anatole France und Valéry schrieb: Entsetzlich, einen Menschen zu porträtieren, den man nicht gekannt hat, und das vor Leuten, die ihn durch und durch kennen. Und genau so fühle ich mich, wenn ich Woche für Woche mit einem unbekannten Album konfrontiert werde. Geht es dir ähnlich?
Nein, eigentlich nicht.
Mit dieser Einstellung stehen Sebastian die Türen zur Académie Française offen. Nicht so sehr diejenigen zur Rock'n'Roll Hall of Fame. In dieser heiligen Halle ist die Band, deren viertes Album wir heute besprechen wollen, bereits seit 2009 Mitglied. Doch zunächst, was hat eine Space Shuttle-Explosion mit Popularität zu tun? Vielleicht könnte ich noch eine kleine Podcast-Anekdote hinzufügen. Und zwar habe ich Anfang der Woche eine Episode von Freakonomics gehört und die Freakonomics-Podcaster, die haben eine dreiteilige Serie gestartet über den Physiker Richard Feynman. Und in der ersten Episode, da wurde ich hellhörig, ich weiß nicht warum, aber mich faszinierte da eine Zahl oder eine Relation. Und zwar wurde Feynman, der schon schwer krebskrank war, in eine Kommission berufen von Ronald Reagan, die Challenger-Katastrophe untersuchen sollten. Und ich kann mich tatsächlich noch an die Bilder im Fernsehen erinnern von dem Space Shuttle, wie es explodiert ist. Mhm. Das war Januar 86. Interessanterweise war ja dann im April...
Daran kannst du dich erinnern?
Im April war Tschernobyl. Jedenfalls, Richard Feynman musste nach Washington für 6 Monate und hat dann mit NASA-Ingenieuren geredet und hat eben seine Arbeit getan, und um die Gründe für die Explosion zu untersuchen. Und er stieß dann auf eine interessante Aussage von NASA-Managern, die das Risiko einer solchen Katastrophe mit 1 zu 100.000 bezifferten. Und er hielt diese Aussage oder diese Einschätzung für vollkommen absurd und hat das mal in Zahlen übersetzt. Und er schrieb, man könnte jeden Tag für die nächsten gut 300 Jahre ein Space Shuttle starten und davon würde nur eines explodieren. 300 Jahre, jeden Tag. Und dann sprach er mit den NASA-Ingenieuren, die sich also mit der Technik auskannten, und die schätzten das Risiko einer solchen Katastrophe mit 1 zu 100 ein. Und er fragte sich jetzt nun, wie kann eine so große Differenz auftreten? Und ich habe mich jetzt gefragt, ob man sowas nicht auch in anderen Bereichen sieht. Vielleicht heute mehr als damals. Also was ich damit meine, ist diese Relation 1 zu 100, 1 zu 100.000. Ich habe das Gefühl, als wären wir nur noch von Genies, von Stars, von Talenten umgeben. Man schaltet den Fernseher ein, man sieht einen Star. Man schaut ins Internet, man sieht Influencer, man sieht Legenden. Zumindest werden diese Menschen so bezeichnet. Früher, da musste man Elvis Presley sein, um ein Star zu sein. Heute reicht es schon, ein Koch zu sein, mit einer eigenen Kochsendung. Und plötzlich steht dieser Koch auf irgendeinem roten Teppich und ist Teil der High Society. Das ist doch Wahnsinn. Und ich bin mir sicher, dass diese Relation 1 zu 100.000, 1 zu 100 hier auch greift. Man macht ja Hinz und Kunz zu einem Star, zu einer Legende, zu einem Genie, zu einem Talent. Dabei hat sich wahrscheinlich an den eigentlichen Relationen nicht sehr viel verändert in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Die, ich sag mal, Star oder Talent, die Genie-Relation wird vermutlich weiterhin um die 1 zu 100.000 liegen, aber durch die ganzen Medienhysterien, diese Social-Media-Mechanismen, wird jeder so dermaßen in den Vordergrund und die Aufmerksamkeit gedrängt, dass man denken könnte, heute wäre die Genie-Talent- oder Star-Relation bei 1 zu 100. Dabei ist es wohl weiterhin im 1 zu 100.000 Bereich. Das war meine Idee dahinter, als ich diesen Podcast gehört habe. Natürlich kann ich mich irren.
Ja, aber was ist denn die Definition eines Stars? Also, wenn da jetzt so ein komischer Dschungelmensch, der aus irgendeinem Trash-TV-Format kommt und da seine Fans hat und dann deshalb in dieses Dschungelcamp geht, dann ist er in diesem Zusammenhang für seine Fans ist er ein Star. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Das ist so wie mit Genie. Oh, er ist ein Genie. Früher musste man Mozart sein, um ein Genie zu sein. Heute reicht es, einen schönen Kuchen zu backen, den bei Sat.1 schön zu drapieren. Und dann ist man, wie das schmeckt. Er ist ein wahres Genie.
Ja.
Die Begriffe, die sind nicht mehr griffig genug. Da kann man nichts mehr mit begreifen, mit diesen Begriffen. Das ist wie mit einer Noteninflation. Heute machen 33% ein 1er-Abi, damals 20, davor 10 und davor sind nur 10% überhaupt aufs Gymnasium gekommen. Das meine ich damit.
Wie kamen wir jetzt darauf?
Also, ich weiß es doch nicht, Sebastian. Ich weiß es doch nicht.
Du hast irgendeinen Podcast gehört. Ich frage mich, warum hattest du überhaupt Zeit, Podcasts zu hören? Du solltest doch Metallica hören, weil jetzt müssten wir es vielleicht auch mal erwähnen. Wir haben doch jetzt hier eine Woche lang Metallica gehört, damit wir uns hier auf diesen Podcast eingerufen können. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob eingerufen bei Metallica der richtige Begriff ist. Also, kommen wir noch mal kurz zum Album der Woche. Wir haben das Album And Justice for All von der Band Metallica gehört. Ein Album aus dem Jahr 1986.
88. 86 war die Challenger-Katastrophe und die Tschernobyl-Katastrophe.
Ach ja. Ah, siehst du, mit deiner komischen NASA-Katastrophe hast du mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Okay, 88.
Eventuell hätte Richard Feynman die Veröffentlichung dieses Albums mal untersuchen müssen.
Ja, vielleicht. Aber was ich eigentlich wissen will: Wie viele Metallica-Alben hast du zuvor schon gehört in deinem Leben?
Null.
Gut, dann haben wir was gemeinsam. Ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie zuvor ein Metallica-Album gehört. Und, ja, wie soll ich es jetzt sagen? Also, liebe Metallica-Fans, es ist schwierig. Für mich ist dieser Podcast, also diese Folge, diese Woche, ist für mich enorm schwierig, weil ich kann mit diesem Album nichts, aber auch wirklich gar nichts anfangen. Ich habe den ersten Track gehört und es war Krach. Es war für mich einfach nur Krach. Ich konnte da jetzt irgendwie, ja, nichts Gutes dran finden. Was mir sehr, also ich, das sind, glaube ich, ganz fantastische Musiker. Ich habe mir extra, also ich habe das angehört und dachte mir, oh, Track 1, Katastrophe, ich spule mal vor. Ne, nach den ersten Sekunden. Und die sind ja auch alle so wahnsinnig lang. Ne, da geht ja ein so ein Lied mindestens 7,5 Minuten. Dann habe ich weiter vorgespult. Sagt man das heute noch vorspulen? Lied 2. Das fand ich dann noch schlimmer. So, dann kam Lied 3. Da dachte ich, oh, okay, jetzt wird es einigermaßen erträglich. Und so ging das dann lustig weiter. Und jetzt weiß ich natürlich, dass Metallica eine total erfolgreiche Band ist. Die haben super Fans und deswegen ist das wahrscheinlich auch ganz tolle Musik, nur leider nicht in meinen Ohren. Ja? Und deswegen, also es entspricht einfach nicht meinem Hörgeschmack. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich mich jetzt dieser Band trotzdem irgendwie annähern? Weil ich wollte sie ja jetzt, nur weil ich jetzt keine Ahnung von Metallica habe und das noch nie gehört habe und ich das jetzt erstmal als Krach empfunden habe, wie kann ich mich jetzt dieser Band nähern? Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und bei YouTube mir mal ein paar Videos angeguckt. Und da sieht man natürlich schon, das sind richtig gute Musiker, ne? Also die beherrschen ihre Instrumente schon, mit denen sie da diesen Krach machen. Insofern würde ich sagen, ja, das sind begnadete Musiker, aber sie spielen für mich leider Musik, die mir jetzt nicht so zusagt.
Ich hatte große Angst. Und vermutlich aus einem Vorurteil heraus, denn bereits der Name verweist ja so auf Heavy Metal.
Ja.
Und mit Heavy Metal assoziiere ich auch Krach, Lärm, Grunzen. Also das hat für mich nichts mit Musik zu tun.
Ja.
Aber, und ich schäme mich nicht, das zuzugeben, mir hat dieses Album ausgesprochenen Spaß gemacht beim Hören.
Echt?
Tatsächlich. Okay. Diese, vor allen Dingen das Schlagzeug, diese Tempiwechsel, diese ungewohnten Rhythmen. Teilweise bestehen die Songs ja aus drei unterschiedlichen Tempi. Das fand ich, ja, das genau, fand ich das unheimlich so kreativ. Ja. Was ich jetzt weniger toll fand, war das Tempo an sich. Also es war zu schnell. Es gab Songs dabei, also One gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ansonsten war mir das zu, es war zu aggressiv. Aber ich glaube, genau das soll ja dieser Thrash-Metal auch sein. Er soll aggressiv sein und er soll das Establishment und die Politik kritisieren. Und ich finde, das ist eine Protestform, die man nicht überhören kann.
Ja, die ist einprägsam, auf jeden Fall. Ja, absolut. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich persönlich tue dieser Band komplett Unrecht. Ja, kann denen auch völlig wurscht sein, was ich von denen halte, glaube ich. Aber
nein, darf ich kurz einhaken? Wir wollen nicht den Fehler begehen, dass, wenn wir dieses Album kritisieren, diese Musik kritisieren, dass wir dann sagen, ich tue der Band Unrecht. Wir kritisieren ja dann die Musik, die Band nicht. Das sind ja ganz tolle Menschen. Heute ist man ja gleich, wenn man irgendetwas kritisiert, fühlt man sich selbst angegriffen, weil man die Identität, Werk und Mensch verschmelzen so zu einem. Und wenn man sagt, ja, das hast du aber schlecht gemacht, oh, du hast mich kritisiert. Nein, wir kritisieren das Werk, wir kritisieren die Musik, wir kritisieren ja nicht die Menschen.
Nee, die sowieso nicht. Und ich kritisiere die Musik auch gar nicht.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Gar nicht, weil ich glaube, ich gar nicht in der Lage bin, da angemessene Kritik zu äußern. Ich finde sie einfach scheiße, weil sie mir nicht gefällt. Ja, also das muss man einmal mal so sagen. Ich würde mir nie diese Platte kaufen, weil sie quält mich. Also ich kann das einfach nicht gut hören. Und deswegen, ich will die gar nicht kritisieren. Das ist in anderen Ohren ganz tolle Musik, ganz bestimmt, aber nicht in meinen Ohren. In meinen Ohren ist das scheiße. Ja, muss ich einfach mal so sagen.
Ich bin, wie gesagt, mit dem Vorurteil an dieses Album herangegangen, das total abzulehnen. Aber es dauert ja jetzt schon über eine Stunde. Das ist bislang das längste Album, was wir in unserem kleinen Podcast hier hören. Aber ich fand das irgendwie, also jetzt, ja, ich fand es erfrischend, ist vielleicht ein bisschen, das ist der falsche Ausdruck, aber es kommt vielleicht auch darauf an, in welcher Situation man die Musik hört. Ich meine,
ja, ich kenne eine perfekte Situation, wo mir dieses Lied helfen würde, oder die Musik helfen würde. Und zwar, ich muss gerade mal gucken, welcher Track das eigentlich ist. Ich glaube, das ist das vorletzte Lied. Ja, Lied Nummer 8, To Live is to Die. Hintergrund dieses Lieds ist sogar ein bisschen traurig, können wir später nochmal drauf eingehen. Aber vom Sound her, oder sagen wir mal so, dieses Lied hat mir wirklich von den 9 Liedern, die auf diesem Album drauf sind, wirklich am besten gefallen. Aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, da kommt irgendwann so ein hämmerndes Schlagzeug. Bum, bum, bum. Und wenn du da jetzt zum Beispiel so ein Ikea-Billy-Regal aufbaust, da ist doch hinten immer diese komische Rückwand, diese wabbelige Rückwand am Ende, die man dann noch mit so Nägeln festkloppen muss. Wenn du das gerade machst, dann ist das die perfekte Musik dazu. Weil da weißt du genau, in diesem Rhythmus kann ich die Nägel da in diese Wand schlagen. Das hat mir aber gar nicht am besten gefallen an diesem Lied. Am besten hat mir das Intro gefallen. Das erinnerte mich sehr an eine Harfe, obwohl es, glaube ich, keine Harfe ist. Und also so, als ich das zuerst gehört habe, es klingt so ein bisschen, naja, so melodisch, fast mittelalterlich. Und ich dachte, oh, spielen sie jetzt Harfe? Ich glaube, es sind aber nur mehrere Gitarren, die sich da überlagern. Ich habe versucht, das rauszukriegen. Ne? Kriege ich irgendwie zu diesem Lied Hintergrundinformationen, um rauszukriegen, wie ist das jetzt produziert worden? Haben die da eine Harfe mit dabei gehabt? Das ist mir nicht gelungen. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann ChatGPT gefragt. und ChatGPT hatte eine Antwort darauf. Das hat mich total fasziniert. Ich habe gefragt, das Lied To Live is to Die von Metallica, vom Album sowieso, wurde das mit einer Harfe eingespielt? So in etwa mal meine Frage. Und da hat ChatGPT klar Nein drauf geantwortet. Nein, das ist nicht der Fall. Hier sind nur Gitarren und Schlagzeug zum Einsatz gekommen. Und ja, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ne? Aber ChatGPT hat sich da eindeutig positioniert.
Ja. Die Forschung hat ja herausgefunden, dass es keinen Reiz gibt, der so viele Hirnareale gleichzeitig aktiviert wie Musik. Und ja, dass Musik auch immer mit Gefühlen, mit Emotionen verbunden ist. Welche kamen bei dir hoch, als du dieses Album gehört hast? Oder anders gefragt, muss man eventuell bestimmte Gefühle haben, um dann das Album hören zu können und es dann auch genießen zu können?
Ich glaube, bei Metallica ist so ein bisschen das Problem. Wenn du jetzt kein Metallica-Fan bist und noch nicht so viele Berührungspunkte mit dieser Band hattest, dann kennst du sehr wahrscheinlich ein Lied von denen, das sie in den 90ern veröffentlicht haben, Nothing Else Matters. Das wird ja auch heute noch im Radio gespielt. Das kennen, glaube ich, die allermeisten. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Lied. Das höre ich sehr gerne. Ich glaube, ich hatte das sogar mal auf irgendeiner Playlist von mir. Und ich habe jetzt festgestellt, dass dieses Lied vor 2-3 Jahren nochmal neu aufgenommen wurde. Allerdings nicht von Metallica, sondern von, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähnliche Kategorie wie Taylor Swift.
Nein.
Miley Cyrus. Natürlich nicht. Miley Cyrus hat das vor 2-3 Jahren nochmal aufgenommen. Und wie ich finde, auch besser gesungen. Aber die Instrumente, also das Drumherum, das ist deutlich schlechter. Ne? Also da gefällt mir das Original viel besser. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Ich bin so dieser Nothing Else Matters Fan aus den 90ern. Also aus einer Phase, wo diese Band eigentlich eine völlig andere Musik gemacht hat als zu Beginn und als zum Ende oder aktuell in der Karriere. Sie ist ja noch gar nicht zu Ende. Aber also sie machen heute andere Musik als in den 90ern, eigentlich eher so wieder jetzt wie in den 80ern. Also eher diese Trash-Musik. Und in den 90ern haben sie sich mehr diesem Mainstream geöffnet und meine Ohren sind halt Mainstream, ne? Also mit Nothing Else Matters kann ich was anfangen. Dann habe ich jetzt diese Platte gehört. Wahrscheinlich in der Erwartung, dass ich jetzt irgendwie was Ähnliches höre wie Nothing Else Matters. Und dann kam halt das, was ich hörte. Und da hatte ich dann rein emotional eher so ein enttäuscht genervtes Gefühl. So würde ich es beschreiben.
Man fragt sich ja sowieso und man hat darauf keine Antwort gefunden, warum die Geschmäcker verschieden sind. Also auch die Musikgeschmäcker.
Ja, ist eigentlich komisch, ne?
Ich vermute, es hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Vielleicht der Introvertierte hört eher was Standardmäßiges, um nicht so aufzufallen.
Eben nicht, nee. Das glaube ich eben nicht. Weil ich kenne ganz viele introvertierte Personen, die, wenn sie
ihrem vertrauten Habitat.
Ja, genau, wenn sie privat sind, dann hören die genau das. Die hören Heavy Metal, Death Metal und diese ganzen anderen Hardcore-Sachen. Und das sind häufig so ganz stille Wasser, die total introvertiert sind. Die hören dann genau diese Musik oder die fahren auch zu diesen Festivals und wühlen sich da im Schlamm, weil sie das dann cool finden. Also das ist dann, glaube ich, nochmal so eine andere Seite von diesen.
Aber Menschen. Das ist ja auch interessant.
Kenne ich einige.
Es ist ja vielleicht also reziprok eventuell, dass man sich zu der Musik hingezogen fühlt, deren Persönlichkeit der Musiker einem selbst auch entspricht. Man findet den Musiker toll und dann findet man auch diese Musik toll.
Ja, das kann manchmal so sein, ja. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt Heino toll finde, dann finde ich auch Heinos Musik toll. Oder
ja, er ist einem dann sympathisch. Also gerade heute im Zeitalter von Instagram, man sieht ja sofort alles aus dem Leben und dann ist man gleich viel näher dran und dann denkt man auch, der macht auch ganz nette Musik. Ich fühle mich ihm nahe.
Ja, ja. Heute habe ich gelesen, dass Heino auf dem Wiener Opernball war. Hat mich überrascht.
War der die Begleitung von Mörtel?
Nein, weißt du, wer die Begleitung von dem Mörtel war?
Priscilla.
Priscilla Presley. Und da habe ich mich gefragt, also hat die das jetzt nötig, dass die mit diesem älteren...
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und Mörtel nannte sie Priscilla. Und Priscilla sagte, ich habe jetzt einen neuen Namen.
Ja, also hat mich auch überrascht, dass sie das gemacht hat. Sie hat ja wohl sogar mit ihm ein paar Runden getanzt. Ansonsten kann ich zum Wiener Opernball überhaupt nichts sagen. Ich weiß überhaupt nicht, warum es den gibt und wie lange es den schon gibt und warum überhaupt. Ich habe nur heute so einen kleinen Artikel gelesen und war überrascht, wer da so alles hinkommt.
Das heißt also, der Wiener Opernball nimmt dieselbe Position ein wie Metallica.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also von der Gästeliste her zu urteilen, würde ich sagen, der Wiener Opernball orientiert sich immer mehr am Dschungelcamp.
Jetzt hast du in der ersten Episode verraten, dass du bei einer sich anbahnenden Romanze Marvin Gaye aufgelegt hast.
Ja.
Du wärst vermutlich nie auf die Idee gekommen, Metallica aufzulegen. Warum nicht?
Erstens hatte ich nie die passende Platte dafür parat.
Abgesehen also, davon.
Habe ich nicht besessen und streamen konnte man damals noch nicht. Und Ja, so, also sagen wir so, wenn man jetzt Schluss machen will, vielleicht, ne, dann könnte man das auflegen.
Also es gibt dann tatsächlich einen unpassenden Moment oder beziehungsweise unpassende Musik für die jeweilige Situation.
Ja, aber wenn ich jetzt weiß, dass da meine Angebetete total der Metallica-Fan ist, ja, dann kann ich natürlich auch Metallica auflegen.
Interessanterweise.
Dann wäre er die Heino-Platte herausschmeißen.
Ja, interessanterweise habe ich jetzt diese Szene aus Nackte Kanone 2,5 im Kopf, wo auch Priscilla Presley ja mitspielt als Jane. Und Jane und Frank sind in einem Restaurant und sitzen neben dem Pianisten. Und Jane sagt zu ihm, Sam, spiel noch einmal unser Lied.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein
das
Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
Also das Umfeld der Menschen und die individuellen Stimmungen prägen die Vorlieben. Dementsprechend hören wir die Musik.
Auch wahrscheinlich so ein bisschen die Hörgewohnheiten. Ne? Also wenn du jetzt mal angenommen, deine Eltern sind jetzt total die Heavy-Metal-Fans, ne? Oder die Trash-Metal-Fans.
Also du wirst darin sozialisiert und übernimmst das dann.
Ja, genau, weil du in der Wiege schon diese Musik gehört hast, dann ja.
Das ist auch interessant. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ich meine, ich habe das in einer Biografie von Glenn Gould, dem kanadischen Pianisten, gelesen, der dieses Gedankenexperiment aufgestellt hat, wenn man ein Kind unmittelbar nach der Geburt sozusagen absondert von der Gesellschaft und man bringt es in eine Höhle und spielt diesem Kind von morgens bis abends nur 12-Ton-Musik vor, wird es dann diese Musik als natürlich empfinden, weil es ja nichts anderes kennt.
Ja, wahrscheinlich schon.
Jetzt stelle ich mir vor, man entreißt den kleinen Sebastian seiner Mutter, bringt ihn in eine Höhle und spielt ihm bis zum 18. Lebensjahr, wenn er die Höhle verlassen darf, Metallica vor. Und dann trifft er auf Marvin Gaye, dann trifft er auf Bach, die Beatles und sagt, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Ich will zurück in meine Höhle.
Ja, genau.
Und dann würdest du in jeder Situation, vermutlich in jeder Situation, ob es eine romantische Situation ist oder ob du Sport machen willst oder ob du ein IKEA-Regal, du wirst immer ja nur deine geliebte Metallica-Band auflegen.
Ja, ich glaube schon, dass man da geprägt ist. Ich finde, das merkt man auch häufig bei Musiken, die so aus, ja, oder von anderen Kontinenten stammen. Ne? Also so indische Musik zum Beispiel, so Sita-Musik.
Ravi Shankar, erinnerst du dich an die Doku, die wir gesehen haben?
Ja, an den erinnere ich mich. Wobei, der hat das ja sogar noch ziemlich modernisiert, würde ich fast sagen. Hat er nicht sogar auch mit den Beatles zusammen gespielt?
Ja, George Harrison war ja so einer seiner Schüler.
Gerade so die traditionelle indische Musik oder auch die traditionelle chinesische Musik ist jetzt auch nicht so mein Geschmack. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man sie nicht gewohnt ist. So, ne? Also, ja.
Um es kurz zu machen, Sebastian, es ist auch eine kulturelle Frage.
Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, dass es eine kulturelle Frage ist. Und man muss, und da bin ich übrigens sehr gespannt. Das ist ja jetzt erst, muss man sagen, das dritte Album, das wir hier besprechen. Jetzt hatten wir Marvin Gaye, wir hatten Creedence Clearwater Revival und wir haben Metallica. Das sind jetzt alle Bands, die im Grunde genommen aus Amerika stammen, jetzt mal abgesehen davon, dass ein Däne bei Metallica mitmischt.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Aber kommt aus der westlichen Hemisphäre, ne? Also das ist aus dem angloamerikanischen Raum, also westlich geprägte Musik, würde ich mal sagen.
Richtig.
Und da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt. Weil von diesen 1001 Alben, ich vermute, dass es schon ziemlich
westlich geprägt ist.
Westlich geprägt. Wahrscheinlich sogar angloamerikanisch geprägt.
Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass darunter ein deutschsprachiger, also wenn man jetzt vielleicht Kraftwerk ausnimmt, aber ich glaube nicht, dass da ein deutschsprachiges Album auftritt. Oder auch ein Album aus Afrika könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Ja, selbst Frankreich, gibt es da ein französisches Album oder so Spanisch oder lateinamerikanisch?
Oder überhaupt, egal wo es herkommt,
das wird nochmal spannend,
dass man mal ein Album hört in einer anderen Sprache außer der englischen. Das würde mich schon überraschen. Aber Sebastian,
ja,
wir führen ja dieses Experiment durch, um uns mit völlig neuen Klängen auch zu konfrontieren. Um etwas zu lernen.
Ja, und denn so.
Ich meine, wir könnten ja diesen Podcast ja durchaus mit 1001 Alben machen, die wir aber schon seit Jahr und Tag kennen.
Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich das Tolle daran, dass wir hier uns Dinge anhören, die wir noch nicht kennen. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, ne, dass das alles eher so aus der westlichen Welt kommt, dann sind wir da schon so ein bisschen eingeschränkt.
Ja.
Das heißt, wir öffnen uns erstmal nur in einem schon ziemlich fest definierten Spektrum.
Richtig.
Und da haben wir noch viele große blinde Flecken. Ne? Die machen wir dann, die bearbeiten wir dann, wenn wir die 1000 Alben jetzt durch haben.
Genau.
Ne? Also so in so im Jahr 2050 oder so.
ja. Um nochmal auf diese kulturelle Sache zurückzukommen. In der NZZ war ein Artikel mit dem Titel Musik kann Schmerzen stillen und uns zu Tränen rühren.
Mhm.
Und darin findet sich die folgende Passage. Ich zitiere es kurz. Gewisse Klänge sind kulturell mit bestimmten Gefühlen assoziiert. Darum erleben wir Dur als fröhlich, Moll als traurig, Dissonanzen als unangenehm, sogar bedrohlich, Konsonanzen als entspannend. Sogar bestimmte Tonfolgen haben einen eigenen Bedeutungsstandard. So wird ein langsamer Halbtonschritt nach unten in unserer Kultur als klagend empfunden. Diese Kopplung von Musik mit Gefühlen haben wir unbewusst erlernt, sagt Lutz Jenke. In anderen Kulturen funktioniere das nicht, denn unser Gehirn ist ein Interpretationsorgan. Es versucht aufgrund der bisher gesammelten Informationen Tonfolgen oder Harmonien vorherzusagen. Wenn das nicht gelingt, wie etwa bei Musik aus anderen Kulturen, rufe das eine Irritation hervor bis hin zu Kopfschmerzen. Aber wir wollen ja gerade auf diese Irritation, auf dieses Neue, auf dieses Ungewohnte und Ungewöhnliche hinaus, damit wir eben die Plastizität unseres Gehirns erweitern, Sebastian.
Ja.
Wir wollen uns neuen Klängen aussetzen. Und ich finde, Metallica hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Unter diesem Aspekt musst du das sehen.
Ja.
Ich meine, das heißt ja nicht, dass du dir jetzt jeden Tag Metallica anhören sollst oder Metallica-Fan werden sollst. Aber so wie du hin und wieder vielleicht mal so einen längeren Spaziergang machst, den machst du ja auch nicht jede Woche. Aber er tut gut. Du kommst mal an die frische Luft.
Ja, das stimmt. Und also ich würde mal sagen, Metallica hat mit diesem Album schon die ein oder andere Synapse in meinem Gehirn wie eine Planierraube zermalmt, ja. Und Schneisen in mein Hirn.
Es muss
gerammt.
Aber eine unglaublich ja. kleine Planierraupe gewesen sein.
ja. Ja, wahrscheinlich. Insofern ist da jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Luft für Neues. Und wie gesagt, also Track 8 hat mir gefallen. Ne? Vor allen Dingen das Intro, der Mittelteil und das Ende. Immer wenn dieses Hafenähnliche kommt. Obwohl ich ja eigentlich mit Hafen überhaupt nichts am Hut habe. Also ich habe hatte ich eine Begegnung mit einer Hafistin, muss ich mal erwähnen. Da war ich überrascht, weil davor hatte ich noch nie irgendwie groß Kontakt zu einer Harfe.
Ging das etwa auch wieder in so eine romantische Richtung?
Nein, überhaupt nicht. Und zwar ist es so, ich muss da jetzt ein bisschen ausholen. Das war auf so einer Weihnachts-Nikolaus-Feier in einer sehr, würde ich sagen, illustren Runde. Und zwar, ich war damals Student und hatte die Gelegenheit, ein Praktikum zu machen im Generalkonsulat in Boston. Und da gehörte es unter anderem zu meinen Aufgaben, immer bei so komischen Veranstaltungen von den Universitäten vor Ort teilzunehmen. Das heißt, da gab es dann Weihnachtsfeiern beim MIT, in Harvard war ich mal bei so einer Weihnachtsfeier und bei irgendwelchen Stipendiaten, ne, also die dann da studiert haben.
Ich vermute, Sebastian, um das kurz einzuwerfen, Weihnachtsfeiern in Harvard sind heute verboten wegen kultureller Hegemonie oder...
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber damals gab es noch so Weihnachtsfeiern und da war ich so als Grüßonkel des Konsulats, war ich dann dort bei so einer Weihnachtsfeier von irgendwelchen Harvard-Stipendiaten. Und die haben sich nicht lumpen lassen und hatten natürlich da auch für ein Programm gesorgt und die hatten da eine Harfistin eingeladen, eine amerikanische Harfistin. Und ich dachte mir schon, okay, was kommt denn jetzt? Die hat dann da Harfe gespielt. Solo-Harfe. Ne? Mit so einer riesigen Konzertharfe kam die da, setzte sich da in die Mitte.
Man hätte ja jetzt nicht erwarten können, dass eine Harfistin Harfe spielt.
Dass die jetzt Harfe spielt, war mir schon klar. Aber ich habe vorher noch nie jemanden bewusst Harfe spielen sehen und das hat mich enorm beeindruckt. Die hat wirklich förmlich mit dieser Harfe getanzt und hat dort Musik gespielt. Das war wirklich modern, flott, fetzig, also das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzuhören und das hat mich total begeistert, diese Harfistin mit ihrer Harfe. Und an die musste ich eben denken, als ich Lied Nummer 8 gehört habe, weil ich dachte, oh, ist da eine Harfe? Und dann fiel mir wieder ein, ach ja, ich habe da ja mal vor vielen Jahren dieser Harfistin erlebt.
Bist du da vielleicht auf die Idee gekommen, dass es sich um Harfy Metal handeln könnte?
Ja, und dann da habe ich mich gefragt, okay, ist das eine Harfe oder ist das keine Harfe? Dann habe ich versucht, ne, das rauszufinden. Ist mir nicht gelungen. Aber bei der Recherche bin ich auf unzählige Videos gestoßen, wo Harfistinnen und Harfisten, es scheint offenbar mehr Harfistinnen zu geben als Harfisten, ist mir aufgefallen, wo die unter anderem Metallica spielen. Also das Lied One habe ich als Harfenversion gesehen und natürlich auch Nothing Else Matters. Und ja, das kann man sich bei YouTube in verschiedensten Variationen anhören. Toll, wirklich toll. Also Harfe ist ein tolles Instrument.
Vielleicht liegt hier der Reiz daran, diese Extreme sichtbar zu machen. Eine Harfe, das stellt man sich immer so als so ein sanftes, gleitendes Instrument vor. Und dann wird darauf Heavy Metal gespielt.
Ja, das kann sein, dass das so, so als Kontrast, ne?
Um die Neuroplastizität zu erhöhen.
Ja, ja. Aber also von der Melodie her und auch wie sie da in diese Saiten gegriffen hat, auch mit welchem Elan. Vielleicht ist Harfe sogar das bessere Instrument für Heavy Metal als so eine Gitarre. Und ich bin auch darauf gestoßen, das kannte ich gar nicht. Es gibt ja auch so Harfen-Gitarren. Das war mir auch völlig neu. Es gibt so Gitarren, die haben dann nochmal so eine Erweiterung, wo sie quasi nochmal so ein kleines Harfensegel obendran haben. Da haben sie dann so zusätzliche Saiten. Ganz toll. Das ist dann so eine Mischung aus Gitarre und Harfe.
Und wo du das erwähnst, in anderen Kulturen gibt es ja auch, ich nenne nur die Sitar in Indien,
ja.
gibt es ja Instrumente, die wir hier gar nicht kennen. Und deshalb kennen wir ja auch gar nicht die Potenziale, die Musik dann noch bereithält, weil wir hier nur auf unserem Klavier und unserer Gitarre herumdilettieren.
Ja, ja, natürlich. Ne? Wir benutzen die Werkzeuge und Instrumente, die wir so haben. Wobei ich feststellen musste, dass es die Harfe schon seit gut 5000 Jahren gibt. Bereits die Ägypter hatten Harfen. Da gibt es Darstellungen, die so 2000 vor Christus sind. Da wurden schon Harfen dargestellt. Also man geht davon aus, dass es schon im Jahr 3000 vor Christus in Ägypten Harfen gab. Aber die Harfe, so wie wir uns die Harfe heute vorstellen, die kommt eher aus dem germanischen Bereich, aus dem germanisch-keltischen Bereich. Deshalb ist übrigens heute noch die Harfe das Nationalsymbol der Iren. Und die älteste erhaltene keltische Harfe ist ausgestellt in Dublin im Trinity College. In der Bibliothek des Trinity College findest du die Brian Boru Harfe. Und das ist die älteste europäische Harfe, die noch erhalten ist.
Ich möchte noch kurz eine zeitgenössische Rezension vom Rolling Stone zitieren, die zum besagten Metallica-Album geschrieben hat, Zitat, ein Wunderwerk an präzise kanalisierter Aggression. Ja. Ich meine, so kann man es ja auch sehen. Man kann die Kunstfertigkeit preisen, mit der Aggression in Musik kanalisiert wird. Das mögen manche bewundern, andere können damit nichts anfangen, weil die lieber Marvin Gaye hören. Aber ich finde das schön, dass für jeden quasi so ein Stückchen Kuchen da ist.
Ja, da ist für alle was dabei.
Und jetzt, wo wir quasi einen Eindruck haben von so einem ganzen Album, wir haben ja beide noch nie ein Album Metallica gehört und vor allen Dingen auch nicht bewusst gehört, das habe ich auch in diesem Artikel gelesen, dass man schon aufmerksam Musik hören muss, um so einen gewinnbringenden neuroplastischen Effekt erzielen zu können. Wenn Musik nur im Hintergrund läuft, als Hintergrundrauschen, nützt das dem Gehirn gar nichts.
Okay, man muss es bewusst hören.
Man muss es bewusst hören, man muss auf den Rhythmus achten, auf die Instrumente achten. Also man muss es quasi wie einen Text lesen. Aufmerksam eben.
Ja, ich finde, wenn man es aufmerksam hört, dann ist das Album auch deutlich besser, als wenn man es so nebenher laufen lässt.
Ja,
also man muss sich schon drauf einlassen.
Und ich möchte noch weitergehen und ich möchte sagen, man muss es ernst nehmen. Also als ein seriöses künstlerisches Werk. Nicht etwas dahingerotztes, wo man sagt, es ist eh nur Krach.
Nee, das würde ich so auch nie sagen. Natürlich ist das künstlerisch, ein künstlerisches Werk.
Ich könnte es nicht.
Und deswegen habe ich mir ja die Videos angeguckt, nachdem ich erst so ein bisschen enttäuscht war, habe ich mir extra die Videos angeguckt, weil ich wollte wissen, oh, wie machen die das jetzt, ne? Und das ist echt, sieht schwer aus, ne? Ich krieg's nicht hin.
Nein.
Also insofern ist das in jedem Fall Kunst, aber auch Kunst.
Ja, nur weil es nicht unsere Musik ist, heißt das ja nicht, dass es weg kann. Wir würden ja auch nicht in Museen gehen und alle Kunstwerke von den Wänden reißen, die uns nicht gefallen.
Ja, genau.
Wir würden auch keine Statuen umkippen. Oder Sebastian, du als Demokratieforscher?
Nein, ich würde mit Sicherheit keine Statuen umkippen und ich würde jetzt auch keine komischen eingelegten Fische von Damien Hirst irgendwie zerstören, nur weil ich diese Kunst nicht mag, ja. Da gibt es auch diesen britischen Künstler, der gerne Tiere so in, ich weiß gar nicht, wo legt er die ein? Irgendwie in so Harz, in so einen Harzblock gießt er doch so Tiere. Da gibt es so einen Hai, den er in so ein.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Harzblock gegossen hat.
Ah, ja, und, ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt nicht, wen du meinst.
Schafe. Damien Hirst heißt er.
Ach, das ist Damien Hirst. Ich dachte, der macht nur diese großen Pudel. Ist das nicht der?
Macht der auch Pudel?
Diese runden, großen Pudel, die aussehen wie große Ballons. Ballontiere.
Ballontiere sind mir jetzt nicht bekannt. Also ich verbinde mit ihm vor allen Dingen diese in Harzblöcken eingelegten Tiere. Das waren mal Schafe, Haie, irgendwelche Kühe, ja, Totenköpfe. Schon wieder Totenköpfe, ne? Ach, hier sehe ich sogar ein ganzes Zebra hat er da mal eingelegt.
Also insofern wäre Metallica die bessere Band gewesen, die Anekdote mit dem Totenschädel zu erwähnen, Sebastian. Denn es geht hier ja auch um Krieg, es geht um Leiden, es geht um Tod, es geht um Vergänglichkeit auf diesem Album.
Ja, das stimmt. Gerade Lied 8, ne, was mir so gut gefallen hat, ne, das ist ja auch dem Mitbegründer Burton gewidmet, der ja leider auf tragische Weise ums Leben gekommen ist.
Bei einem Busunfall, ich glaube sogar bei einer Tour.
Ja, genau. Auf dem Weg von, ich glaube, Stockholm nach Kopenhagen ist dieser Bus verunglückt. Und da ist er aus seiner Koje rausgeschleudert worden und der Bus landete dann irgendwie auf seinem Brustkorb. Hat er leider nicht überlebt. Ihm ist dieses Lied gewidmet, weil ich glaube, das ist auch eines der letzten Lieder oder vielleicht sogar das letzte Lied, wo einige Riffs von ihm geschrieben wurden. Ne? Also da sind so ein paar Elemente.
Ja, und das haben ja dann, wenn die Kritiker das Album also negativ kritisiert haben, dann war es deshalb, weil der Bass kaum zu hören gewesen war.
Ja.
Und es gibt wohl jemanden, der sozusagen die Originalbänder sich angehört hat, wo man eben das Bassspiel hört und er sagt, es wäre phänomenal. Es wäre eine Schande, dass man das so auf dem Album nicht hört. Aber Metallica hat gesagt, wir veröffentlichen das Album jetzt nicht als Super Deluxe Remastered Edition, wo man das hochhänselt oder wie auch immer, denn das wäre dann nicht mehr das Originalalbum. Wir haben es so gemacht damals und so wird es bleiben. Finde ich konsequent.
Ja, finde ich auch okay.
Ich meine, man kann ja dann so Zusatz-, so Bonustracks veröffentlichen zum, weiß ich nicht, 30, 40, 50-Jährigen des Albums. Aber ich finde, man sollte dann das Original, selbst wenn man die Technik hätte, um das jetzt zu verändern, sollte man es nicht tun.
Ja, das stimmt. Ja, was kann man noch sagen? Wir haben eigentlich noch gar nicht reingehört, so wirklich, ne? Hören wir eigentlich mal rein?
Wir hören auf jeden Fall in das, wir hören auf jeden Fall in die Tracks One. Da hat mich das Intro an Pink Floyd erinnert. Das hat da auch so einen kriegerisch-soldatischen Impetus, kann man das sagen? Impetus darf man sagen, ja.
Ja, warum sollte man das nicht sagen dürfen?
Aber wir müssen auch die Sequenzen einblenden, wo dieses hammermäßig schnelle Schlagzeug zu hören ist. Oder auch mal so ein Tempowechsel.
Ja, das ist genau da.
Ich glaube, dieser Song bietet beides, ne? Best of both worlds. Das ist gut. Abschließend gehen wir noch auf zwei Sachen ein. Natürlich unser Fazit. Aber vorher noch, was ist zum Cover zu sagen?
Oh, das Cover. Ja,
wir hatten ja eben schon so eine Lyra erwähnt. Jetzt sind wir offensichtlich bei Justitia. Sebastian,
ja?
Vielleicht beschreibst du das Cover mal für unsere Hörer.
Ja, also gut, es ist abgebildet eine klassische Darstellung einer Justitia, also ne, verbundene Augen, ein Richtschwert in der rechten Hand und eine Waage in der linken Hand, so wie man die Justitia auf vielen Marktplätzen und in irgendwelchen Gerichtspalästen auch immer mal wieder sieht. Aber sie ist, ja, so, wie nennt man das? Also so gefesselt. Gefesselt mit so diversen Seilen und Tauen und an ihr wird gezerrt und gezogen, würde ich mal sagen. Ja.
Und was kann man noch erkennen?
Kann man noch was erkennen?
Dollarscheine.
Echt? Wo sind denn da Dollarscheine?
Dollarscheine, die von der Waage herunterfallen.
Ach, die sehe ich ja jetzt erst. Tatsächlich.
Das heißt also, die Gerichtsbarkeit ist nicht frei und sie ist auch nicht
blind in dem Sinne, obwohl dieser Justitia die Augen verbunden sind, aber man hat ihr da schon sozusagen... Ja,
sie wird ja in eine bestimmte Richtung gezogen. Ne? Es wird sie an wird ihr gezogen
und zwar, ja, offensichtlich, also man zieht in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Richtungen. Ja. Da gehen die Seile her.
Ja. Ich dachte ja erst, die Waage wären Kokosnüsse, ne? Aber es ist eine Waage.
Dachte ich auch. Das wären sozusagen ihr Kokosnuss-Bikini.
Ja, genau.
Also Kritik.
Ja.
Kritik an, ich meine, das Album heißt ja And Justice for All. Das sind die letzten Worte des amerikanischen Treueschwurs. And Justice for All. Aber in Verbindung mit diesem Cover müsste man ja dann zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen.
Ja, das stimmt. Ja. Genau, also zusammenfassend kann man sagen, das Cover passt zum Titel und passt auch zu den wenigen Texten. Das haben wir übrigens vielleicht auch noch gar nicht erwähnt. Also, sag mal so, für Textanalysen ist jetzt Metallica auch nicht so ergiebig, ja. Also, es gibt ja kaum Text. Also, der Text aus Lied 8 besteht, glaube ich, aus 4 Zeilen.
Ja, und mir ist aufgefallen, dass es teilweise immer nur so Einwortverse sind.
Ja, genau. Und also zum Beispiel To Live is to Die dauert 9 Minuten und 48 Sekunden.
Ja.
Da wird einmal dieses, ich glaube, es ist ein Gedicht, vorgelesen, vorgesungen, in, weiß ich nicht, 10 Sekunden. Ja. Und das war's. Der Rest ist instrumental.
Vielleicht eröffnet das dann auch einen eigenen subjektiven interpretatorischen Horizont. Man wirft wenige Worte rein und die lässt man dann sacken, während die Musik im Hintergrund wummert.
Ja, und sagen wir mal so, die Worte haben es dann auch in sich, ne? Also das sind ja dann durchaus mit Bedacht gewählte Worte.
Das stimmt. Das stimmt.
Ne, da wird jetzt nicht irgendwas zusammengesponnen.
Wie ist denn jetzt das Fazit, Sebastian? Also du hast gesagt, es ist jetzt nicht deine Musik, aber wenn jetzt der Albumgenerator vermutlich nochmal das ein oder andere Metallica-Album oder zumindest vom selben Genre ein Album reinwerfen wird, wärst du vielleicht geneigter, da ein wenig offener an die Sache zu gehen?
Ja, vielleicht habe ich ja dann auch meine Hörgewohnheiten jetzt so verändert durch das Hören dieses Albums, dass mir Folgealben viel angenehmer erscheinen, weil ich habe da jetzt schon irgendwelche Synapsen gebildet, neu gebildet.
Ja, und ich finde, dadurch, dass wir uns wie immer so ein bisschen mit dem Hintergrund der Band und des Albums beschäftigt haben, das nimmt dem Ganzen die Vorurteile. Und man sieht es klarer und vielleicht hört man es auch klarer. Du hast es ja gesagt, bei YouTube hast du dir das angeschaut und das hat dein Blick auf diese Musik ja auch ein wenig verändert.
Ja, genau. Weil also da habe ich gesehen, ja, das ist hohe Kunst, so eine Musik erstmal zu machen.
Also ich hege eine gewisse skeptische Sympathie für dieses Album.
Ja.
Und eventuell auch für diese Art von Musik, aber das werden dann die Folgealben zeigen, sollte ja, genau. Nochmal ein Thrash-Metal-Album kommen. Ansonsten möchte ich sagen, es fühlte sich für mich an, um vielleicht mal ein wenig Synästhesie hereinzubringen, es fühlte sich an wie so ein eiskaltes Bad. Ja, man ist...
Ja, klar.
Man ist ja so ein bisschen abgeschreckt. Man geht mit einem Zeh rein und aber wenn man dann drin sitzt, dann ist man akklimatisiert sich dann.
Aber erst kommen so diese Nadelstiche, ja. Ne? So wenn du so Eiswasser
ja, richtig.
Steigst.
Ne? So, oder ja, Eis, genau. Eistauchen, Eisschwimmen. Wenn man das jeden Tag macht und ich glaube Ernst Jünger hat das bis ins hohe Alter, der wurde ja glaube ich 103 oder 104 Jahre alt, immer kalte Bäder genommen, das härtet dann auch ab. Und Ich möchte so weit gehen, zu sagen, durch das Hören dieses Metallica-Albums, ich glaube dreimal habe ich es angehört, ist man schon abgehärtet und man hat seinen Horizont dahingehend erweitert, dass man es nicht von vornherein als Krach oder Müll oder minderwertig abstempelt. Also wenn jetzt nochmal so ein Heavy-Metal-Album kommt, dann höre ich offener und genauer hin.
Ja. Also, was ich jetzt spannend fände, eigentlich müsste man sich jetzt mal dieses Black-Album, wo Nothing Else Matters drauf ist, anhören, ne, aus den 90ern. Das ist so ein bisschen das andere Metallica, was es zwischenzeitlich gab. Ob man dann am Ende vielleicht sogar von dem Album enttäuscht ist, ne? Weil man eigentlich jetzt ein anderes Metallica gewohnt ist.
Du meinst, weil du es dann als zu Mainstream empfindest?
Ja, genau.
Weil es dann nichts Besonderes mehr wäre.
Man hört das und denkt sich, das ist doch nicht Metallica. Metallica klingt doch eigentlich ganz anders. Jetzt machen die so eine komische Musik, was soll das denn? Jetzt singen sie hier irgendwelche Rockballaden. Ja,
ich bin schon auf das nächste Album gespannt. Aber das wissen wir ja jetzt noch nicht. Das wird sich dann morgen präsentieren.
Ja, erst morgen. Ja. Gut. Das heißt, es ist alles gesagt zu diesem Album.
Ja. Ich habe meinen Horizont erweitert. Positives Fazit.
Ja, na klar. Also, ne, kann man mal gehört haben. Auf jeden Fall. Also sag mal so, ich empfehle jedem, sich das mal anzuhören und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und vielleicht entdeckt man dort was Neues und ja, erweitert seinen Geschmack um diese Form der Kunst.
Und deshalb machen wir ja diesen Podcast. Für uns, richtig, aber auch für die interessierten und offenohrigen Hörer.
Genau. Ja.
Von der Challenger-Katastrophe ging unsere herausfordernde Schwermetallreise per Album durch die Galaxis über die magische Verbindung von Musik und Gefühlen hin zu Harfenklängen, die uns in einen letztlich versöhnlichen Hafen der Kunstfreiheit führte, wo wir anlegten und uns erholten. Doch unsere Reise geht weiter.
No matter what's on your plate or your mind this holiday season, the UPS Store wants to help. With our Pack and Ship Guarantee, we're helping gifts arrive safely to guarantee more...
They know me so well. Picture perfect gifts.
We're helping guarantee more smiles with our Pack and Ship Guarantee. If we pack it and ship it, we guarantee it. Your items arrive safe or your money back. Stop by your local The UPS Store for holiday help shipping holiday gifts. Visit theupsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details.